Der Herr Jammer war ein deutscher Biedermann. Was wollt ihr mehr? Ein Mann und ein christlicher Mann, der etwas auf sein Vaterland hielt und auf seine Nation, der den Ruhm der Freiheitskriege noch nicht verdaut hatte. Der Herr Jammer war nicht viel größer und nicht viel kleiner wie viele seiner lieben Landsleute. Er war 5 Fuß hoch und er war stark und robust und von einnehmendem Äußern. Seine Stiefel waren blank geputzt, er trug schwarze Pantalons, eine schneeweiße Weste, ein schneeweißes Halstuch, einen altmodischen Frack und einen Hut mit breitem Rand. In früheren Zeiten, als noch Rechtlichkeit und Ehrbarkeit in der ganzen Welt und also auch im Handel war, da hatte der Herr Jammer prosperiert. Er besaß damals viel, und das war genug, um Ansehen zu erlangen, und der Herr Jammer war ein stolzer, feiner Mann damals. Als aber die bösen Tage kamen, wo man nicht länger mit dem alten Eselstrabe durch die Welt kam, wo die Konkurrenz des Auslandes den ehrlichen Herrn Jammer immer mehr in seinen industriellen Unternehmungen störte, da dachte er eines Morgens: »Diese bösen Tage gefallen mir nicht länger«, und setzte sich an sein großes Schreibpult, nahm Feder, Tinte und Papier und schrieb an seine geehrten Geschäftsfreunde also: »Meine Herren, mit dem Gefühl des tiefen Schmerzes, aber mit dem Bewusstsein, dass Sie meine traurige Lage aufrichtig bedauern werden, mache ich Ihnen hierdurch die Mitteilung, dass es mir nicht länger möglich ist, ein Geschäft fortzusetzen, was ich mir schmeicheln darf, seit 25 Jahren mit seltener Umsicht und Ausdauer betrieben zu haben. Unglücksfälle aller Art haben mich erschüttert, und ich lade Sie daher auf Donnerstag, den 24. dieses, zu einer Versammlung auf meinem Geschäftslokale ein, wo ich Ihnen beweisen werde, dass mir zwar die Ehre verbietet, länger in bisheriger Weise tätig zu sein, dass indes die Sache keineswegs schlecht steht und dass ich hoffen darf, Sie auf den vollen Betrag Ihrer respektiven Forderungen zu bringen. Genehmigen Sie, meine Herren, die hochachtungsvolle Empfehlung Ihres sehr betrübten, aber ergebenen Gottfried Jammer.« Genug, der Herr Jammer war fallit. Die Gläubiger begnügten sich mit 45 in 100 und mit dem Gefühl des tiefen Schmerzes, aber mit dem Bewusstsein, dass man seine traurige Lage allgemein bedauern werde, ging der Herr Jammer dann als Ehrenmann in das Geschäft seines reichen Schwagers, des Bankiers, über, der ihm für 800 Taler jährlich ein neues Feld der Tätigkeit eröffnete, indem er ihm den wichtigen Posten des Buchhalters übertrug. Sit transit gloria mundi hatte der Herr Jammer oft auf das Löschblatt gekritzelt, denn an schönen Sommernachmittagen, wo er sonst als ein Notabler der Stadt mit den Damen aufs Land fuhr, stand er jetzt gewöhnlich auf dem Comptoir seines Schwagers, um die großen Kolonnen des Hauptbuches zu addieren. Die Sonne schien so lieblich durch die Lindenbäume ins Zimmer hinein auf das weiße Papier. Es wurde ihm so wehmütig, weltschmerzlich zu Sinne, und immer aufs Neue ergriff er dann die Feder und schrieb auf das Löschpapier sein ewiges Ach: »Sic transit gloria mundi«. Doch nur daheim zwischen den engen Mauern plagten den werten Herrn Jammer solch trübe Gedanken. Wenn die Comptoir-Uhr 7 geschlagen hatte, dann trat er hinaus in die Welt und in die Gesellschaft, und niemand konnte ihm dann verwehren, den alten Gentleman zu spielen, dessen Würde ihm noch stets im Busen thronte. Er zog dann ein paar frisch gewaschene Glacé-Handschuhe an, band ein reines Vorhemdchen um und eine höhere Krawatte, und verbindlich höflich war seine Verbeugung, wenn er zu der Blüte der Kaufmannschaft ins Casino trat. Die Matadore der Stadt wollten natürlich nichts mehr mit dem gefallenen Kollegen zu tun haben. Sie wichen ihm aus und taten gewöhnlich, als wenn sie ihn gar nicht sahen. Auch die alten Kreditoren des Herrn Jammer, die Männer von 45%, runzelten oft noch finster die Stirne, wenn der Herr Jammer sich lächelnd über das Billard bog und, mit Bonbons um sich werfend, die Caroline schnitt oder siegte in der Pool, gerade als ob nichts passiert wäre. Ein anderer würde außer Fassung gekommen sein. Der Herr Jammer war aber ein zu großer Weltmann, als dass er sich nicht über dergleichen Kleinigkeiten hinweggesetzt hätte. Gewöhnlich begnügte er sich damit, ganz zufällig das Gespräch auf seinen Schwager oder dessen schöne Tochter zu lenken, und wenn er dann das Billardkö in den Arm legte, sich steif emporrichtete, das halbe Kinn in die Krawatte steckte und im Laufe seiner Rede mit einer gewissen grimassenhaften Ernsthaftigkeit drei- oder viermal »Mein Schwager, der Bankier« oder »Meine Nichte Erika« ausgerufen hatte, dann verstummte auch plötzlich der Chor der Lästerer, und er brauchte nicht bange zu sein, dass man in den nächsten 14 Tagen seiner alten Sünden laut gedachte. Denn einen ebenso großen Respekt wie die alten Leute vor dem Geldbeutel des Bankiers hatten, bewiesen auch die Jungen vor der Schönheit seiner Tochter Erika, und unwillkürlich ging dieser Strahlnimbus auch auf den Herrn Jammer über. Aber auch auf andere Weise wusste sich unser Freund noch Anerkennung in der Gesellschaft zu sichern, nämlich wenn das Gespräch die politischen Zustände des Vaterlandes berührte. Der Herr Jammer entfaltete dann sein ganzes Rednertalent und zeigte sich stets als ein so entschiedener Konservativer, dass er im Nu die ganze parfümierte Soldadeska samt allen Bürokraten und wohlmeinenden Bürgern auf seiner Seite hatte. Es konnte nicht fehlen, dass er auch dann jedes Mal das Gespräch auf die ruhmvolle Vergangenheit Deutschlands brachte, in schrecklichen Farben die Tage der Gefahr malte, die Sünden seines persönlichen Feindes, des korsischen Usurpators schilderte und seine Stimme bald von ihrem ganzen Umfange erhebend, bald geheimnisvoll flüsternd und das endliche Aufstehen, das Ringen und Siegen unseres Volkes in so kurzen, aber ergreifenden Zügen darstellte, dass ihm nie der gerechteste Beifall versagt wurde und alt und jung gestanden, dass die Meinungen des Herrn Jammer wenigstens auf einer historischen Basis ruhten und deswegen trotz aller subjektiven Schwächen Beachtung und Würdigung verdienten. Wollte sich indes irgendein liberaler Antagonist noch immer nicht zufrieden geben und warf man dem Herrn Jammer ein, dass er all dieser zugestandenen ruhmvollen Vergangenheit indessen noch am Ende nur eine sehr mühevolle Gegenwart gefolgt sei, eine Gegenwart unwürdig einer großen Nation, eine Gegenwart, die gerade recht beweise, wie sehr wir noch hinter allen anderen Völkern zurück seien, dann kannte die Heftigkeit des Herrn Jammer keine Grenzen. Er sammelte sich einen Augenblick, kreuzte die Arme vor der Brust, erhob stolz sein Haupt, und wenn er aufs Neue die verschiedenen Staatsformen zugunsten der Monarchie miteinander verglichen hatte, dann ging er plötzlich mit einer so gewaltigen Geläufigkeit auf die kleinsten Details des deutschen Lebens und Wirkens über, dass es bald für alle Gegner unmöglich würde, wieder zu Worte zu kommen und nur noch der Ausspruch des Herrn Jammer zu verstehen war, der ein über das andere Mal versicherte, dass der Deutsche sich kühn mit jedem Briten und Franzosen messen könne. Jedes Volk hat sein Eigentümliches, indem es sich vor allen anderen auszeichnet, rief er dann bisweilen. Ich gebe zu, dass die englische Industrie größer ist als die unsere, dass das französische Theater besser ist als das deutsche, aber, meine Herren, haben wir nicht Eisenbahnen, haben wir nicht Preußisch-Blau, haben wir nicht den Professor Liebig? Ach, der Professor Liebig, ach, die deutsche Wissenschaft ist allein schon hinreichend, um alle Nationen der Welt vor uns erröten zu machen. Und im Nu hatte sich der Herr Jammer in den gelehrten Leuten seiner Umgebung einen neuen Anhang erworben. Mit dem Herrn Jammer war es in dieser Beziehung nämlich die Gegenwart zu loben, anders wie es gewöhnlich mit den Menschen ist, deren häusliche und Geschäftsverhältnisse zurückgehen und die sich nur dann in Klagenluft zu machen wissen. Aber so ein kleinlicher Mensch war unser Freund nicht. Kummer über sein eigenes Missgeschick konnte seine Begeisterung und Freude über die allgemeine Prosperität nicht verdunkeln. Nur in einem Punkt hielt er unsere Zeit für sehr heruntergekommen, und zwar in dem der Moral und der Pietät vor dem lang Bestehenden. Die zunehmende Irreligiosität unseres Jahrhunderts stimmte ihn oft trübe und verdrießlich, denn der Herr Jammer war im eigentlichsten Sinne des Wortes fromm. Er war religiös wie ein Engländer, er war ein christlicher Kaufmann. Wenn das Gespräch auf solche Dinge kam, da schüttelte er jedes Mal mit dem Kopfe, und zu meiner Zeit, da war es so, und zu meiner Zeit, da war es anders. Das war dann jedes Mal der Anfang seiner Rede. Jede Rose hat ihre Dornen, sagte er auch wohl, auch die Wissenschaft hat die ihrigen, und dass die Wissenschaft die Philosophie erfunden hat, das vergesse ich nicht bis an meinen Tod. Der Bankier kümmerte sich um die Reden und Meinungen seines christlich-patriotischen Schwagers nicht im geringsten. Er war damit zufrieden, wenn der Herr Schwager für 800 Taler jährlich auf dem Comptoir seine Schuldigkeit tat. Die Stellung des Herrn Jammer, welche daher lange unbedeutend blieb, änderte sich erst, als der Bankier plötzlich in der vollen Kraft seines Lebens starb und seine einzige Tochter im Besitz eines großen Vermögens, eines blühenden, ausgedehnten Geschäftes zurückließ. Erika hielt ihren Onkel für einen alten Narr. Da er aber der Einzige war, der das Geschäft ihres Vaters von allen Seiten her kannte, so übertrug sie ihm gerne die Regulierung sämtlicher Angelegenheiten. Mit dem Tode des Bankiers erlosch nämlich auch seine Firma, da Erika es vorzog, ihre Fonds in anderer Weise zu platzieren. Die Abwicklung des Geschäftes hatte der Herr Jammer mit großer Gewissenhaftigkeit besorgt, und als die Ehre, welche ihm ein so glücklicher, prompter Erfolg seiner Bemühungen brachte, noch zu der Achtung kam, welche man schon früher an anderen Orten seinen politischen und religiösen Meinungen zollte, da stand er groß und herrlich in der Gesellschaft da, er fühlte, er war wieder der alte Ehrenmann, niemand erinnerte ihn mehr an das Missgeschick früherer Jahre, selbst die einflussreichsten Leute neigten sich jetzt wohlwollend zu ihm herüber. Nichts war daher natürlicher, als dass es der Herr Jammer für passend hielt, unter diesen günstigen Umständen auch für seine Zukunft etwas zu sorgen. Die Auflösung des Geschäftes war geschehen, es musste etwas erfunden werden, was ihn aufs Neue an seine reiche Nichte fesselte. »Du willst dir einen christlichen Gatten suchen«, sagte er zu sich selbst, »heiraten wird sie jedenfalls. Geschieht dies aber ohne deinen Einfluss, so ist es leicht möglich, dass du ganz beiseite geschoben wirst. Hast du dagegen deine Hand dabei im Spiele gehabt, so ist nichts leichter, als auch dadurch zu profitieren.« Das Räsonnement des Herrn Jammer war sehr vernünftig. Der Herr Jammer war ein christlicher Kaufmann. Von der Stunde an, wo dieser Entschluss gefasst war, hörte unser Freund denn auch nicht auf, seiner schönen Nichte die verschiedensten Heiratsvorschläge zu machen. Aber ach, die stolze Dame wies alles mit Verachtung zurück. Schon geriet der dienstfertige Alte in eine Verlegenheit, da fiel ihm ein, dass am Niederrhein der Herr Preis wohne. Und sofort hatte er sich hingesetzt und seinem alten Bekannten einige Propositionen gemacht. Wir wissen bereits, in welcher Weise der Herr Preis diese Vorschläge entgegennahm. Der Onkel hatte endlich seine Nichte überreden können, den Rhein hinunterzufahren. Man hatte nicht weit von dem Etablissement des Fabrikanten ein Landhaus gemietet, und eifrig überließen die beiden schlauen Herren sich der süßen Beschäftigung, Sohn und Nichte einander zu nähern, um endlich das Ziel aller Wünsche herbeizuführen.